auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
In der heutigen Ausgabe unseres monatlichen Interviewformats 3,5 Fragen an sprechen wir mit Rüdiger Graf über den Zukunftsdiskurs in Weimar. Graf ist Leiter der Abteilung 2 Geschichte des Wirtschaftens am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. 2008 erschien sein Buch Die Zukunft der Weimarer Republik, Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918 bis 1933. Wie schon die letzten Male, so mussten wir auch dieses Gespräch telefonisch führen und entschuldigen uns für die daraus resultierende schlechte Tonqualität. Herr Graf, Sie beginnen Ihr Buch über die Zukunftsdiskurse der 1920er mit der Frage, hatte die Weimarer Republik eine Zukunft? Tatsächlich kann es einem im Rückblick so erscheinen, als ob dieses aus der Niederlage im Ersten Weltkrieg heraus entstandene Staatengebilde von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Wir sind daran gewöhnt, die Weimarer Republik von ihrem Ende her zu betrachten, sie immer schon vom heraufziehenden Nationalsozialismus überschattet zu sehen. Und doch war sie für die Menschen dieser Zeit durchaus zukunftsfähig, wurde intensiv über die Möglichkeiten und Perspektiven dieser ersten demokratischen Republik auf deutschem Boden debattiert. Welche Bedeutung hatte die Presse, insbesondere die Tageszeitungen, für diesen Weimarer Zukunftsdiskurs?
Ja, wir müssen grundsätzlich unterscheiden, wenn wir über die Zukunft reden, dass der Begriff ja doppeldeutig ist und wir einerseits bedeuten kann die zukünftige Gegenwart und andererseits die gegenwärtige Zukunft. Es ist ein Fehlschluss aus der Tatsache, dass es keine zukünftige Gegenwart der Weimarer Republik gegeben hat, zu schließen, dass es auch keine gegenwärtige Zukunft in der Weimarer Republik gab. Im Gegenteil, es ist so, dass Zeitgenossen zu keinem historischen Zeitpunkt ihre zukünftige Gegenwart kennen können. Diese wird auf eine bestimmte Art und Weise sein, aber sie ist uns per Definition nämlich zugänglich, sondern wir stehen quasi mit dem Kopf vor der Wand und was wir machen können, ist in die Zukunft hineinprojizieren, hoffen, befürchten, planen, erwarten. Und während das jetzt für alle historischen Zeiten und alle Epochen gilt, gab es, glaube ich, in der Weimarer Republik eine spezifische Konstellation, die daraus resultierte, dass sich im Ersten Weltkrieg und den anschließenden revolutionären Veränderungen, und zwar nicht nur der deutschen Revolution 1918-19, sondern auch und vor allem der russischen Revolution, ein Gedanke durchgesetzt hat, dass sich nicht nur politische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse radikal verändern können, sondern dass radikalste Veränderungen intentional durch bestimmte oder auf der Basis von bestimmten Plänen und bestimmten Handlungen in sehr kurzer Zeit realisiert werden können. Also das gilt eben für die Umgestaltung politischer Verhältnisse in der Revolution, aber auch für die Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung in der Kriegswirtschaft. Und das führt am Ende des Ersten Weltkriegs, glaube ich, insgesamt zu einer Futurisierung oder, wenn man so will, Utopisierung des politischen Diskurses. Also mit dem Ende des Kaiserreichs und dem Ausrufen der Republik ist zunächst einmal vieles und für bestimmte Beobachter scheint sogar alles und alle Veränderungen möglich zu sein. Und das betrifft nicht nur die radikale Linke, die jetzt nach dem Vorbild der russischen Revolution radikale Umgestaltungsvisionen vertreten würde, sondern Denken dieser Art findet sich auch auf der politischen Rechten, wo sich eben schon im Kaiserreich neben den konservativen Kräften eine radikale völkische Rechte gebildet hat, die Probleme mit dem Kaiserreich hatte. Also zentrale Stichwörter sind hier der Alldeutsche Verband und Heinrich Klaas, der eben ein Buch schreibt, das heißt, wenn ich der Kaiser wäre, wo er im Grunde Veränderungen, Umgestaltungsvorschläge hat. Und auch die scheinen jetzt plötzlich in der Revolution möglich zu werden. Und um auf die Tageszeitung genauer zu sprechen zu kommen, die sind eben vom Beginn der Republik an ein zentrales Medium, in dem dieser Kampf um die Gestaltung der Zukunft ausgetragen wird. Und das liegt daran, dass Tageszeitungen der Republik sich grundsätzlich unterscheiden von Tageszeitungen heute. Und zwar dadurch, dass sie in einem viel stärkeren Maße Parteizeitungen sind und an ein politisch, sozial, kulturelles oder sozial-moralisches Milieu gebunden sind. Das heißt also, sie schreiben für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. In diesen Zeitungen wird zwischen Kommentar und Meinung, zwischen Kommentar und Bericht nicht getrennt, sondern sie dienen ganz stark der Selbstvergewisserung des Milieus. Unterscheiden kann man hier, glaube ich, so im Groben fünf verschiedene Richtungen. Das eine ist das erste sozialistisch-kommunistische Milieu, wo eben die Sozialdemokraten den Vorwärts als Leitorgan haben, die Kommunisten die rote Fahne. Dann gibt's eine breite liberale Presse, linksliberal und rechtsliberal, vom Berliner Tageblatt bis zur Deutschen Allgemeinen Zeitung. Dann gibt's eine ganz starke katholische Presse, die dem Zentrum nahesteht, eine konservativ-protestantische Presse, die so mit den altpreußischen Kreisen verbandelt ist, insbesondere die Kreuzzeitung. Und daneben aber eben auch eine radikalere völkische Presse, wie natürlich dann der Völkische Beobachter Nationalsozialisten. Und eine klassische These zu dieser Presselandschaft der Weimarer Republik ist eben die, dass sie radikal zerklüftet ist in diese verschiedenen politischen Milieus, dass man, ein sozialdemokratischer Arbeiter liest den Vorwärts, der liest nicht die Rote Fahne, ein Katholik liest die Zeitung des Zentrums, aber keine anderen Zeitungen, sodass diese Zeitungen eben ganz stark der Selbstvergewisserung und der Agitation dienen und im Grunde wenig miteinander gemeinsam haben. Wenn man sie aber daraufhin befragt, wie in den verschiedenen Zeitungen über die Zukunft gesprochen wird, dann kann man, glaube ich, doch verschiedene Gemeinsamkeiten erkennen. Eine, die ich relativ überraschend fand, war, dass es quasi gar keine pessimistischen Stimmen in diesen Zeitungen gibt. Also es gibt kaum Erwartungen zukünftiger Verschlechterungen, sondern es wird eigentlich in verschiedenen Varianten grundsätzlich eine optimistische Form der Zukunftsaneignung gewählt. Also Hoffnung auf Besserung, Erwartung von Besserung im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. Das mag bis zum Wissen gerade dem Medium geschuldet sein. Es gibt aber also nur ganz vereinzelt Stimmen, wo man das erwarten könnte, so am Anfang bei den Altkonservativen. Aber auch da wird dann dem Pessimismus immer so ein positives, dennoch eine Hoffnung des Glaubens gegenübergestellt. Eine grundsätzliche Differenz in der Art und Weise, wie über die Zukunft geredet wird, besteht aber zwischen evolutionären und revolutionären Zukunftsperspektiven. Also evolutionären, die vor allen Dingen zunächst von den Sozialdemokraten, den Liberalen und dem Zentrum formuliert werden, dass man durch Arbeit und Opfer kontinuierlich Schritt für Schritt Verbesserungen in der Zukunft realisieren wird, gegenüber einer revolutionären Zukunftsaneignung, die eben auf der rechten und auf der linken, der Radikalen, formuliert wird, dass es im Grunde erst noch tiefer in die Krise hineingehen wird, dass es zu einer radikalen Verschärfung von Konflikten und Notsituationen kommen wird und dass dann daraus allerdings die eigenen Kräfte obsiegen werden und dann die positive Zukunft realisiert wird.
Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und insbesondere die 1920er wurden schon früh als neue Zeit bezeichnet. Fasst der Begriff tatsächlich ein verbreitetes Gefühl der Zeitgenossen dieser Phase? War der Zukunftsoptimismus, der sich in dieser Bezeichnung ausdrückt, real oder ist er eher, ähnlich vielleicht wie bei der Rede von den goldenen 20ern, retrospektive Projektion?
Ja, der Begriff der neuen Zeit ist auf jeden Fall ein zeitgenössischer Begriff oder ein Begriff, der zeitgenössisch sehr intensiv genutzt wurde. Schon in der Revolution 1819 ist der Ausdruck omnipräsent. Es gibt Zeitungen von Arbeiter- und Soldatenräten, die nennen sich die neue Zeit. Und das ist tatsächlich das revolutionäre Bewusstsein. Das Alte ist vergangen. Das Kaiserreich existiert nicht mehr. Und es gibt auch, das muss man ja auch mal sagen, überraschend wenig Kräfte, die tatsächlich zur Verteidigung des Alten antreten würden. Sondern die Revolution wird zwar nicht in dem Maße realisiert, wie bestimmte revolutionäre Kräfte das sich gewünscht hätten. Und es gibt einen Konsens oder eine Kooperation mit den alten Eliten. Aber es gibt eben auch keine oder wenig ernsthafte frühe Restaurationsversuche. Schon in der Revolution gibt es aber eine entscheidende Differenz. Und das ist das betrifft die Frage, ob das jetzt eigentlich die neue Zeit ist, die da realisiert worden ist, oder ob die neue Zeit erst noch kommen wird. Und das wird schon deutlich am Revolutionsbegriff selbst. Also wenn man sich Ebert und die Mehrheitssozialdemokratie anschaut, die rufen am 9. November die Republik aus. Und ab dem 10. November reden die Mehrheitssozialdemokraten von der Revolution im Grunde in der Vergangenheit. Also die Revolution ist das, was man da gemacht hat, und jetzt ist man in der neuen Zeit. Während eben in der USPD und dann später bei den Spartakisten, bei den Kommunisten, die neue Zeit das ist, was jetzt erst noch realisiert werden muss. Das heißt also, durch stärkere wirtschaftliche Veränderungen, stärkere Kollektivierung der Wirtschaft, durch eine intensivere Brechung der Macht des Militärs. Und so bleibt eben auf der politischen Linken der Begriff der neuen Zeit ganz stark noch ein Erwartungsbegriff, vor dessen Hintergrund die Realität der Weimarer Republik und die Errungenschaften, die ja tatsächlich in der Revolution erfolgt sind, immer defizitär wirken. Und das ist ein rhetorisches Schema, was dann auf der politischen Rechten ganz genauso angewandt wird. Immer wenn es irgendwelche Missstände gibt, es irgendwas gibt, was kritisiert wird, dann wird eben dieser Begriff der neuen Zeit quasi ironisch gebrochen verwendet. Ja. Nichtsdestoweniger wird aber gleichzeitig auch von republikanischer Seite versucht, den Begriff positiv zu füllen und sehr wohl auf die Errungenschaften der Republik hinzuweisen, diese Republik positiv zu besetzen. Das ist ganz lange irgendwie von der Forschung nicht so richtig beachtet worden, weil man sich immer stärker auf die systemkritischen und die Gegner der Republik von rechts und links konzentriert hat. Aber es gab eben sehr wohl ganz intensive Versuche der Traditionsstiftung, der Republik und Verfassungsfeiern, in dem sehr wohl versucht wird, diese positive Zeit neu zu füllen. Und dann, abgesehen jetzt von der unmittelbaren politischen Ebene, gibt es eben eine ganze Reihe von anderen Bereichen, in denen sich radikale Veränderungen in der Weimarer Republik ereignen, die gleichermaßen mit dem Begriff neue Zeit belegt werden. Also wenn man denkt an Veränderung von Geschlechterverhältnissen, neuen Moden, die Dominanz bestimmter neuer Formen von Populärkultur, die zum Teil aus den Vereinigten Staaten kommen, aber auch sowas wie Architektur oder Technologie. Da wird im Bereich der Architektur immer geworben mit der Idee des neuen Bauens, wo eben moderne, neue Zeit sehr wohl positiv konnotiert wird. Das ist auch wieder eine gewisse Problematik, weil wir kennen das Bauhaus und wir kennen bestimmte Werkbundausstellungen, und das entspricht nicht der Realität oder der Mehrheit des Bauens in der Weimarer Republik, die eben mit diesem neuen Bauen nur sehr wenig zu tun hatte. Nichtsdestoweniger gibt es aber eben schon auch diesen Versuch, das als positiv, neu und modern zu besetzen, der in Weimar, glaube ich, ausgeprägter gewesen ist als davor und danach zumindest, sodass ich den Begriff der neuen Zeit als ambivalenten Begriff, aber eben nicht als reines Ex-Post-Konstrukt von Historikern abtun würde.
Tatsächlich waren die 1920er auch eine Zeit der großen Visionen. Hermann Sörgel begann in dieser Zeit sein Staudammprojekt Atlantropa, mit dem er durch die Trockenlegung des Mittelmeeres Neuland gewinnen wollte. Fritz Lang brachte mit Metropolis das Bild einer futuristischen Großstadt auf die Kinoleinwand. Weniger monumental hatten wir in unserem Podcast auch schon ein paar Zukunftsartikel, in denen mit erstaunlicher Hellsicht, aber auch Freude am gewagten Utopismus, technologisch einschneidende Entwicklungen vorhergesagt wurden. Woher kam dieser Technikoptimismus, dieses Vertrauen, dass die Zukunft eine von Technik und Technologie bestimmte Zukunft sei?
Ja, Hermann Sörgel fand ich auch faszinierend, das Projekt mit zwei Staudämmen, die Zuflüsse zum Mittelmeer zu sperren und dann das natürlich austrocknen zu lassen, um so eine Art Land, um so eine Landbrücke zwischen Europa und Afrika entstehen zu lassen. Und das Faszinierendste daran ist ja, dass Sörgel nicht für wahnsinnig gehalten wurde, sondern durch das Land getourt ist und mit Fördermitteln das in einer Ausstellung präsentiert hat. Und auf der einen Seite erscheint uns das heute eben als eine vollkommen wahnsinnige Idee. Auf der anderen Seite, wenn man es historisiert und sich andere technische Großprojekte der Zeit anschaut, also ein bisschen später jetzt, aber zum Beispiel der Tennessee Valley Authority in den Vereinigten Staaten, dann sind das eben auch megalomanische Projekte, die in gewisser Weise so im technischen, technikplanungseuphorischen Zeitgeist lagen. Die Verbindung von Technik und Zukunftsoptimismus ist, glaube ich, eine ganz enge, die schon im 19. Jahrhundert besteht oder sich im 19. Jahrhundert besonders intensiv ausbildet vielleicht, dass technische Entwicklungen und Erfindungen als Motoren des Fortschritts definiert werden oder gesehen werden. Das ist allen voran die Eisenbahn, die Telegrafie und dann die Elektrizität. Und ich glaube, es gibt eben zunächst mal einfach so eine Kontinuität dieses technischen Fortschrittsoptimismus und damit auch verbundenen gesellschaftlichen Umgestaltungsoptimismus in die 20er Jahre hinein. Und man muss sich eben auch klar machen, dass viele dieser Erfindungen, die bahnbrechende Veränderungen für das Leben im 20. Jahrhundert gehabt haben, in den 20er Jahren eben nicht besonders alt sind, sondern eben in der eigenen Lebenszeit erfolgen, also das Automobil, ja, dann das Flugzeug. 1903 fliegen die Gebrüder Wright zum ersten Mal, 1927 fliegt Lindbergh alleine über den Atlantik und es gibt bereits eine boomende Passagierluftfahrt. Ja, das ist eine sehr rasante Veränderung in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum gewesen. Oder auf einer anderen Ebene das Radio. Das 1923 haben wir das erste wirkliche Rundfunkprogramm in Deutschland. Dann in der Weltwirtschaftskrise setzt sich das Radio als Massenmedium durch. Sodass diese Idee der technischen Veränderung auf Erfahrungen in der Lebenswelt der Zeitgenossen aufsetzen kann. Und dass es eben noch eine sehr plausible Vorstellung ist, dass diese technische Entwicklung nicht aufhören wird, sondern auf absehbare Zeit so weitergehen wird und andere Dinge möglich machen wird und eben auch gesellschaftliche Veränderungen möglich machen wird. Und dann ist es, glaube ich, also die Frage ist nicht so sehr, warum glauben die eigentlich daran, dass Technik eine bessere Zukunft ermöglichen wird, sondern eigentlich ist das der natürliche Gedanke, würde ich sagen, der mit allen technischen Errungenschaften irgendwo einhergeht. Und die Frage ist eher, warum glaubt irgendjemand nicht mehr daran? Und das ist eben ganz lange Zeit, glaube ich, in der Weimarer Geschichtsschreibung eher so als dominant betrachtet worden, weil es eine ganze Reihe von Intellektuellen gibt, die aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges diesen ganz klassischen technischen Fortschrittsoptimismus radikal in Frage stellen und in der Weimarer Republik eben sehr publizistisch wirkmächtig auch werden. Also die Erfahrung industrialisierten Massensterbens und auch der technischen Perfektionierung des Tötens, stellen irgendwie diesen Konnex von Technik, Erfindung und Fortschritt in Frage, sodass eben man in vielen Texten lesen kann, dass Fortschrittsdenken im Ersten Weltkrieg oder im Anschluss an den Ersten Weltkrieg oder aufgrund der Erfahrung des Ersten Weltkriegs an sein Ende gekommen sei. Und es gibt natürlich diese intellektuellen Stimmen, und von denen gibt es auch viele in der Weimarer Republik, die sich grundsätzlich technikskeptisch dann äußern. Aber ich würde sagen, dass, und als Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler und Historikerinnen und Historiker haben wir die Tendenz dazu, uns mit denen vor allem zu beschäftigen. Aber die entsprechen, glaube ich, in keiner Weise der Mehrheitsstimmung in der Bevölkerung und überhaupt nicht dem, was zeitgenössische Ingenieure, wissenschaftlich-technische Eliten, die ja viel, viel zahlreicher sind, verbreiten würden. Für die ist eben völlig klar, natürlich, die Technik hat dieses Potenzial, aber technische Errungenschaften haben auch die Möglichkeit der sowohl der Emanzipation als auch sozusagen der Schaffung des neuen nationalen Wiederaufstiegs und so weiter. Und da ist es dann eben sogar gerade so, dass die politischen Bedingungen des Versailler Vertrages, die ja quasi konsensuell als überaus harsch, einschränkend und negativ wahrgenommen werden, dass die ganz verbreitet so eine Deutung nahelegen, na ja, wenn wir den Wiederaufstieg wollen, dann geht das nur über die Leistungsfähigkeit, über deutsche Ingenieurskunst, über wirtschaftlichen Aufschwung, über technische Erfindungen. Da greift man dann zurück auf eine sehr stolze Entwicklung deutscher Patente und deutscher Erfindungen aus dem 19. Jahrhundert und will eben darüber den Weg zum nationalen Wiederaufstieg finden. So dass Technik eben als sozusagen vermeintlich neutrales Medium in letztlich allen politischen Lagern anschlussfähig ist als ein Weg zur Verbesserung von Lebensverhältnissen, sei es zum nationalen Wiederaufstieg oder auch zur Emanzipation der Arbeiter und Arbeiterinnen.
Wir kommen zur 3. Frage. Wie hätte die Weimarer Republik aussehen, sich entwickeln müssen, damit sie nicht nur einen Zukunftsdiskurs, sondern tatsächlich eine Zukunft hätte erfahren können?
Ja, das ist natürlich eine kontrafaktische Frage, mit denen wir als Historikerinnen und Historiker notorisch Probleme haben, oder die zu beantworten wir meistens Probleme haben. Ich würde vielleicht so anfangen. Ich glaube, dass sie suggeriert, dass es ein Fehler der Republik gewesen sei, dass sie gescheitert ist. Und da gibt's ja auch ganz wirkmächtige Deutungen, die lange Zeit sehr viele Anhänger hatten. Also die Idee, okay, das ist ein Problem der Verfassungskonstruktion gewesen, von Anfang an angelegt in dieser nur halb republikanischen Verfassung, wo der Reichspräsident im Grunde so eine Extra-Legitimation durch die direkte Wahl hat und quasi ein Ersatzkaiser ist und eine ungeheure Machtfülle hat und vor allen Dingen die schwierige oder die dann am Ende fatale Kombination aus Notverordnungsrecht und dem Recht zur Parlamentsauflösung hat, was quasi die Keimzelle ist dafür, dass gegen den Geist der Republik regiert werden kann, dann die fehlende 5%-Klausel und die Zerklüftung, daraus resultierende Zerklüftung des Reichstags. Ich glaube aber, dass das sozusagen alles wenig plausible und auch sozusagen aus der Ex-Post-Konstruktion sehr einfache Erklärungen sind. Eine andere Erklärung ist die, dass es wirtschaftliche Bedingungen waren, die zur Zerstörung der Republik geführt haben, also die negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erst in der Hyperinflation, dann in der Weltwirtschaftskrise. Also da gibt's ja das berühmte Diktum, dass es schwer bis unmöglich war unter den wirtschaftlichen Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg eine Demokratie oder Akzeptanz für eine demokratische oder irgendeine Staatsordnung zu gewinnen und dass es hingegen unendlich leicht war unter den wirtschaftlichen Bedingungen nach 1945, Akzeptanz für jede beliebige Staatsordnung zu finden. Aber auch das ist eine Form des wirtschaftlichen Determinismus, die, glaube ich, hochgradig problematisch ist. Und dann sozusagen die dritte verbreitete Lesart, dass es eine Frage der Mentalitäten ist, dass es eine zu starke Kontinuität alter Eliten im Militär, in der Verwaltung, in der Justiz vor allen Dingen gegeben hat und die Revolution also nicht vollständig genug gewesen ist und wir es dann mit einer Republik ohne Republikaner zu tun hatten. Das ist auch bis zum Wissen gerade richtig, übersieht aber, dass man sehr wohl eine breite Gruppe von Personen hat, die bereit waren, die Republik zu verteidigen und für die Republik gekämpft und gestritten haben, was jetzt in den letzten Jahren intensiver erforscht wird. Sodass ich glaube, dass diese Faktoren alle irgendwo wichtig sind und bestimmte Aspekte beleuchten. Aber ich glaube, dass es zentral ist und dass man eine zentrale Sache eben einfach nicht übersehen darf. Und das ist, dass es ganz wesentliche Kräfte gegeben hat, die aktiv an der Zerstörung und Destabilisierung der Republik gearbeitet haben. Und die von Anfang an das Ziel einer Überwindung dieser Republik gehabt haben und damit eben sehr erfolgreich gewesen sind und vor allen Dingen erfolgreich gewesen sind, als es an den entscheidenden Schaltstellen Anfang der 30er Jahre an Personen gemangelt hat, die noch zur Verteidigung der Republik bereit gewesen wären. Und da gab es eben einen breiten Konsens dazu, eine Regierung jenseits der Parteien zu etablieren und auch es dann eben die Macht an die Nazis zu übergeben, was aus dieser, sozusagen aus dieser auch nicht mehr republikanischen Logik heraus eine gewisse Plausibilität hatte. Sodass es, glaube ich, weniger Geburtsfehler oder externe Bedingungen oder Mentalitäten sind, als vielmehr eine Vermischung oder eine Kombination von Faktoren gepaart mit dem aktiven Willen einer populären Bewegung, diese Republik zu zerstören.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.